Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, dem Podcast der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Ich bin Teve Schäfer, Redakteur bei den Ruhrnachrichten, und heute habe ich eine Spezialfolge für euch. Ich durfte mit Heidi Behrendt sprechen. Sie nimmt uns mit in den November 2011, an den Tag, an dem sich das Leben der Familie auf einen Schlag veränderte. Heidi Behrendt und ihre Familie waren gerade dabei, den 14. Geburtstag ihrer Tochter Angelina zu planen. Eine große Feier sollte es werden, vielleicht im Café del Sol. Die Familie plante, ins Möbelhaus zu fahren, um einen Schminktisch zu besorgen, den Angelina sich gewünscht hatte. Dann kam der Anruf und mit ihm die Nachricht, dass Angelina einen Autounfall hatte. Heidi Behrendt erzählt uns, wie sie sich an diesen Abend erinnert. Sie erzählt von der Beerdigung ihrer Tochter mit hunderten Gästen, von der Trauer und dem Gerichtsprozess gegen den Unfallverursacher, der Angelinas Freund war. Heute ist Heidi Behrendt als Bestatterin und als Familientrauerbegleiterin tätig. Außerdem ist sie neuerdings im Vorstand des Vereins Sternkinderfest. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig professionelle Begleitung in solch schweren Phasen sein kann. Über all das und noch mehr habe ich mit Heidi Behrendt gesprochen. Bevor wir reingehen, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Gespräch wird unter anderem sehr ausführlich besprochen, wie sich Angelinas Mutter an den Abend des Unfalls erinnert. Es geht um Verlust und um schwere persönliche Krisen. Wenn ihr euch unsicher damit fühlt, dann hört diese Folge vielleicht lieber nicht oder vielleicht in Begleitung eines vertrauten Menschen. Damit genug der Vorrede, das Gespräch geht los. Normalerweise nehmen wir unsere Podcasts immer bei uns im Studio an der Lambertuskirche direkt auf.
Ja.
Heute sind wir mal beim Außentermin an der Wittener Straße bei Heidi Behrendt. Hallo Frau Behrendt.
Hallo Herr Schäfer.
Frau Behrendt, wir sitzen hier in einem Raum, uns gegenüber auf zwei Stühlen. Viel Holz sehe ich hier, Schränke, Regale. Was ist das hier für ein Raum? Was machen Sie hier?
Vor allen Dingen sehen Sie ganz viele Bücher. Das ist mein Beratungsraum für die Familientrauerbegleitung. Die Evangelische Paulusgemeinde hat mir diesen Raum hier vermietet, zur Verfügung gestellt, dass ich quasi nebenher selbstständig im Kleingewerbe Familientrauerbegleitung anbieten kann und darf. Und da habe ich mir diesen Raum hier in dieser wunderschönen alten Villa ein bisschen zurechtgemacht.
Was sind das für Gespräche, die Sie hier normalerweise führen?
Trauer, Trauerbegleitung, alle Altersgruppen von, ich sag mal, 4, 5 Jahre, wo das Todesverständnis noch ein anderes ist als unsere Generation, obwohl ich glaube, Sie sind noch eine Generation unter mir, aber auch mit älteren Menschen, ne, die jemanden verloren haben. Verlustbewältigung allgemein, Scheidung, Jobverlust, körperliche Versehrtheit, körperlicher Verlust durch Krankheit. Wenn man allgemein mit einem Verlust klarkommen muss, will, solche Gespräche finden hier in erster Linie statt. Aber Trauerbegleitung, ne? Wenn jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis verstorben ist, dann finden hier Gespräche statt.
Was ist dann Ihre Aufgabe als Trauerbegleiterin?
Zuhören. In erster Linie zuhören. Mit Hilfe der Menschen, die zu mir kommen, zu sortieren, wenn ein Trauerfall eintritt. Je nach Nähe, je nachdem, in welchem Zusammenhang man stand mit dem Verstorbenen. Je näher man dem Verstorbenen stand, umso größer ist der Schmerz. Dann, wenn der Verlust eintritt, verrückt ein bisschen was bei einem und man fühlt sich auch verrückt, weil nichts mehr so ist, wie es mal war. Man ist so ein bisschen out of order, man ist so ein bisschen, man kommt nicht mehr mit sich klar, man erkennt sich nicht mehr wieder, man versteht die Welt nicht mehr, man möchte denjenigen, den man verloren hat, natürlich wieder haben. Manchmal möchte man ihm noch viele Sachen sagen. Manchmal hilft es, zuzuhören und zu sagen, es ist völlig okay. Es ist okay und es darf auch so sein. Wenn ich einen Menschen, den ich sehr geliebt habe, verliere, darf ich traurig sein. Muss ich traurig sein? Das ist gesund, wenn man seine Trauer einpackt in die Hosentasche und da lässt, ist das nicht gut. Das ist ungesund. Wenn man seine Trauer lebt, wenn man traurig ist und es auch zulässt und darüber spricht und sich dem stellt, hat man eine gute Chance, gut da durchzukommen, durch die Trauer. Normal wird man nicht mehr, man wird anders normal. Aber halt nicht mehr so, wie das vor dem Verlust war.
Es hat einen guten Grund, dass Sie als Trauerbegleiterin tätig sind heute. Sie haben Ihre Tochter verloren.
2011 bei einem Verkehrsunfall.
Bevor wir dazu genauer kommen, würde ich Sie bitten, sich einfach mal, weil unsere Hörer Sie jetzt noch gar nicht so gut kennen und wir uns auch noch nicht, sich einfach einmal vorzustellen.
Genau, also ich bin, eigentlich heiße ich Heidrun Behrend, aber das sagt kaum jemand. Heidrun sagt mein Papa, wenn ich Blödsinn gemacht habe, also Würfel. Und ich gehe stramm auf die 60 zu, dann ist es also formell und von Amts wegen Heidrun Behrend. Man wird älter, man identifiziert sich mit dem alten Namen. Aber Heidi Behrend werde ich genannt. Also ich bin Jahrgang 67, bin seitdem in Castrop-Rauxel. Also ich bin hier geboren, ich werde auch tendenziell hier sterben. Das ist meine Heimat. Hier habe ich viel erlebt, hier habe ich meine Kinder bekommen, hier habe ich geheiratet, hier bin ich geschieden worden, hier lebe ich mein Leben, hier haben meine Eltern oder leben meine Eltern, mein Papa lebt noch, meine Mama nicht mehr, Familie lebt hier, das ist meine Heimat hier, Castrop-Rauxel, also schon immer.
Sie haben einen beruflichen Wechsel auch hinter sich, ne? Was haben Sie früher gemacht und was machen Sie heute?
Ich war als Mutter, als die Kinder noch klein waren, war ich Tagesmutter von U3-Kindern, habe also mit dem Jugendamt zusammengearbeitet und habe 5 bis 8 unter Dreijährige bei mir zu Hause betreut. Ich bin so eine typische Glucke, ich konnte meine Kinder nicht in fremde Hände geben, also habe ich beim Jugendamt den Kurs gemacht als Tagesmutter, damit ich zu Hause bin für meine Kinder und habe dann fremde Kinder quasi aufgenommen. Und das ist ganz gut gelaufen, bis zu dem Unfall, der quasi alles durcheinander gerüttelt hat. Und dann habe ich mich neu orientiert.
Und was machen Sie heute beruflich?
Heute arbeite ich als Bestatterin seit 2016. Davor habe ich ein Jahr in der Flüchtlingsunterkunft beim Roten Kreuz gearbeitet. Und aber Bestatterin bin ich wirklich. Also ich sage mal so, dieser Beruf hat mich gefunden. Und da bin ich sehr dankbar für heute. Ich würde diesen Beruf nicht machen, wäre dieser Unfall mit Angie nicht passiert. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich immer noch Tagesmutter. Tendenziell, man weiß es nicht, weil das war eine gute Geschichte. Das haben wir auch alle sehr gerne gemacht in der Familie. Das war eine gute Sache. Aber nach dem Unfall von der Angelina konnte ich das zu Hause nicht mehr haben. Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang gar nichts gemacht. Konnte ich nicht. Und habe mir Zeit für meinen Heilungsprozess genommen. Und der natürlich nach einem Jahr nicht abgeschlossen ist. Aber ich sag mal, das Gröbste. Dieses Akzeptieren, Nein, Begreifen, tut man es immer wieder, es zulassen. Und das ist so nach 1,5 Jahren und dann bin ich auch langsam wieder angefangen, mir einen Job zu suchen, weil ich wusste, Tagesmutter, das geht nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich, wie gesagt, ein Jahr lang war ich in der Flüchtlingsunterkunft beim Deutschen Roten Kreuz und bin dann durch eine Bekannte im Bestattungshaus gelandet. Erst einmal nur für Botengänge, für so nebenher oder aber die Räumlichkeiten zu putzen, zu reinigen. Alles, wo ich gesagt habe, ich mache alles, wo ich nichts mit Menschen zu tun haben will, weil ich den Kontakt zu Menschen gemieden habe, zu fremden Menschen, weil ich mit deren Sprachlosigkeit nicht richtig umgehen konnte. Na, wenn jemand meine Geschichte erfahren hat, dann war sofort dieses Mitleid, dieses Schockierte, dieses Verhalten mir gegenüber war immer ein ganz anderes und das konnte ich damals noch nicht für mich annehmen.
Geht das heute besser?
Deutlich besser.
Warum?
Ich bin kurz nach der Beerdigung, hat mir ein mir sehr nahestehender Mensch gesagt, boah, wann wirst du wieder normal? Darüber habe ich nachgedacht. Ich habe ja selber gemerkt, dass so wie ich zu diesem Zeitpunkt war, überhaupt nicht normal war. Das war überhaupt nicht ich. Und ich bin dann auf die Suche gegangen nach Antworten. Was ist normal? Wer sagt, was normal ist in dieser Situation? Also in der Situation, wo sie ein Kind verlieren, wer sagt ihnen da, was ist normal? Was darfst du nicht? Wie musst du dich verhalten? Musst du arbeiten gehen? Musst du nicht arbeiten gehen? Musst du für dich und für alle anderen präsent und da sein? Oder darfst du für dich sein? Darfst du für dich trauern? Darfst du auf deine Trauer hören? Darfst du es einfach scheiße finden, dass dein Kind nicht da ist? Und darfst du dich auch dementsprechend verhalten? Also das heißt, wenn man zum Geburtstag eingeladen wird, innerhalb der Familie, darf man sagen, schaffe ich nicht, ich komme nicht, ich möchte das jetzt heute nicht. Inwieweit trifft man auch Verständnis? Darf man sowas machen? Meine erste Anlaufstelle war klar eine Psychologin. Da bin ich hingegangen, weil ich gesagt habe, wenn ich das alleine würde ich das nicht hinkriegen. Ich würde da nicht rausfinden. Ich hätte nicht die Kraft, mich aus diesem tiefen Loch selber rauszuziehen. Da brauchte ich schon professionelle Hilfe, die mir gesagt hat, hey, du bist völlig normal. Das, was du da gerade mitmachst und das, was du da gerade erlebst, dein Verhalten ist völlig konform damit. Dass du auf beiden Beinen stehst und dass du überhaupt am Leben teilnimmst, ist schon echt großartig. Ich habe das natürlich nicht so gesehen, so dass das so großartig ist. Für mich war das irgendwo auch ein Stück weit selbstverständlich, sich nicht gehen zu lassen. Heute würde ich sagen, lass dich gehen, lass dich hängen, tu alles, was dir gut tut. So. Aber man hat ja so dieses, die Umwelt, die Regel, was darf man nicht und so ein bisschen das soziale Umfeld, ne, was da auch noch ein bisschen mit dranhängt. Ich bin bei den Sternkindern Fest e.V. gelandet. Das war so quasi meine erste Anlaufstelle mit Gleichgesinnten. In Anführungsstrichen, weil es waren eigentlich nicht so wirklich Gleichgesinnte, weil da hauptsächlich Menschen sind, die ein Baby verloren haben, kurz vor, während oder nach der Entbindung. Das älteste Sternkind, was wir da kennengelernt haben, waren die Svenja Reißaus. Das ist auch ein Sternkind, die steht auch auf der Tafel mit dabei, die damals bei der Love Parade ums Leben gekommen ist. Und die Angie, das sind so die beiden ältesten Sternkinder da. Mhm. Und ich habe ganz schnell für mich gemerkt, das war gut, dass ich da hingegangen bin. Das hat mir was gebracht, aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr Erklärungen, was mit mir passiert. Was ist Trauer? Was macht Trauer? Was darf Trauer? Was darf Trauer auf gar keinen Fall? Und bin dann quasi irgendwann auf die Mechthild Schröter-Rupipa aufmerksam geworden, durchs Internet auf Lavia, weil ich für Angelinas beste Freundin Hilfe brauchte. Man kann zu Hause mit den Eltern reden. Man kann mit der Mutter der besten Freundin reden, die das Kind verloren hat. Aber das ist nicht so dasselbe, weil jeder Part ja quasi ein Stück weit Trauer auch hat. Und wenn ich tief traurig bin und ich gehe zu jemandem, der mir helfen soll, mit meiner Trauer klarzukommen, dann geht es nur, wenn derjenige mit seiner eigenen Trauer selber klarkommt. Ich kann nicht, wenn ich selber starke Schmerzen habe vor Trauer, kann ich nicht jemanden anderen noch stützen. Das ist ein Satz in meiner Trauerbegleitung, der mir begegnet ist, den ich ganz gut finde, der sagt, nur wenn ich selber gut stehe, kann ich andere gut stützen und halten. Mhm. Und wenn sie selber in diesem tiefen Fass der Trauer sind, können sie drumherum nicht noch trösten. Man kann gemeinsam trauern. Und dadurch habe ich dann die Mechthild, die habe ich mal irgendwann angeschrieben. Ich sage, hören Sie mal zu, so und so. Und die ist sofort, hat die quasi ein Gespräch mit der besten Freundin. Und so bin ich quasi da reingewachsen und habe ganz viel gelernt und mein großes Ziel war immer, irgendwann mache ich mal so einen Basiskurs bei der Mechthild. Dann wurde mir geraten, so ein Basiskurs bei der Mechthild, das ist nicht anerkannt. So ein Universitätsabschluss, der zählt deutlich mehr. Also bin ich dann so ein paar Nebenjobs gemacht, weil diese Zertifikate sind alle nicht günstig. Da muss man echt viel Geld für bezahlen. Man muss die Zeit dafür haben. Man braucht ganz viel Material dafür. Und dann habe ich dann gespart dementsprechend. Und dann habe ich mir dieses Universitätszertifikat an der Uni in Essen leisten können, habe mich dafür auch eingeschrieben, bin dann auch dafür genommen worden, aufgrund meines beruflichen Hintergrundes, Bestattungen. Das hatte ich dann schon ein paar Jahre gemacht, als Fortbildung. Und bei dem Professor Langmeier ich dann sehr viel Theorie kennengelernt. Also der ist sein Buch durchgegangen, was auch wirklich sehr interessant war. Aber wo ich dann da saß und genau wusste, das ist es noch nicht. Mhm. Das bin noch nicht ich. Ich lese sehr gerne, ich lese sehr viel, aber das ist mir zu theoretisch. Bin dann quasi wieder zur Mechthild und habe mich dann bei diesem Basiskurs angemeldet. Weil an einer Uni war jemand gewesen, die hat das zeitgleich gemacht. Die hat zeitgleich bei der Mechthild Schröter-Ruhpieper den Basiskurs gemacht und an der Uni. Und die hat so geschwärmt und ich kannte Mechthild, ja, ich habe sie ja kennengelernt und ich mag sie sehr. Und dann habe ich mich dann halt da angemeldet und dann habe ich diesen Basiskurs gemacht und das war ich, das bin ich und habe dann auch direkt den Aufbaukurs mitgemacht und mache auch so viele Sachen. Ich bin im Juni ein Wochenende in einem Kloster von der Mechthild als Fortbildung, wo man anhand von Kinderbüchern Fragen lernt, kennenlernt, übt. Wie kann ich mit einem Kind in einem entsprechenden Alter ein Bilderbuch durchgehen, mit welchen Fragen komme ich ins Gespräch, um mit den Kindern über Trauer zu sprechen, ohne dass das gleich so schwer wird, sondern ganz offen, weil Kinder ja einen ganz anderen Umgang damit haben. Die Fragen, sie antworten, Punkt. Die wollen nicht so, sie fragen und ich erzähle und erzähle und erzähle. Das wollen die Kinder gar nicht. Die wollen fragen, ist die Sonne gelb? Und sie sagen, ja, die Sonne ist gelb. Mehr wollen die gar nicht wissen.
Sie haben vorhin einmal angesprochen, dass Sie mehrere Kinder haben. Was antworten Sie denn auf die Frage, wie viele Kinder haben Sie?
Ich habe immer drei Kinder. Immer drei. Also ich habe meine zwei Söhne und meine Tochter. Ja, drei Kinder. Die habe ich ja auch tatsächlich. Na, jeder geht seinen eigenen Weg, jeder auf seine Weise. Und das ist auch, damit habe ich tatsächlich meinen Frieden gefunden. Also ich bin Mutter von drei Kindern. Und ich glaube, selbst wenn ein Kind stirbt, hören sie nicht auf, Mutter zu sein. Ob sie ein Kind haben, das stirbt, ob sie drei Kinder haben und eins stirbt, oder wenn sie, ich sage mal, 4-5 Mal schwanger sind und diese Kinder verlieren. Mit der ersten Schwangerschaft sind sie Mutter. Und das bleiben sie, auch vom Gefühl her und auch von den ganzen Empfindungen her. Sie fühlen und sie empfinden als Mutter. Und das bleibt es auch.
Ich glaube, um zu verstehen, wie Sie zu der Person geworden sind, die Sie heute sind, ist es wichtig, einmal dann ins Jahr 2011 zurückzublicken. Können Sie uns aus Ihrer Sicht schildern, was an dem Tag passiert ist?
Ich sag mal, bis zum 25.11.2011 war alles super. Wir waren dabei, Angelinas Geburtstag zu planen, eine Überraschungsparty. Wir waren dabei zu organisieren, nach IKEA zu fahren. Sie hatte sich einen Schminktisch gewünscht. Und das war dann alles so in Organisation. Und dann ging irgendwann um 20.30 Uhr das Telefon. Und dann kam der Anruf, dass dieser Unfall passiert ist. Und dann bin ich quasi direkt los, ohne zu wissen, wohin. Und der Unfall ist so ziemlich nah an unserer Haustür passiert. Wir wohnen in der Rüttgers-Siedlung. Wenn Sie rausfahren aus der Rüttgers-Siedlung unter der Unterführung, können Sie einmal nach rechts oben und einmal nach links oben fahren. Das sind so eine Senke. Ich wollte links rumfahren, habe aber rechts ein Riesenfeuer gesehen. Ganz viele Menschen. Mhm. Und ich bin dann automatisch natürlich rechts. Und ich sage immer, mit meinem Wissen von heute, in dem Moment, als ich das Feuer gesehen habe, hat mein Kopf ausgeschaltet. dann bin ich quasi nur noch so durch Watte gegangen, ohne dass ich wusste, was mich erwartet. Ich habe dann mein Auto bescheuerterweise ziemlich nah oben gepackt, also ziemlich nah an dem Feuer. Sofort Polizei und alle sofort am Schimpfen, machen so dazu wegkommen und. Und ich dann zu der einen Polizistin da hingegangen und die dann am Schimpfen, sehen sie zu, dass sie mit dem Auto und wie man mit so Schaulustigen, mit so Gaffern umgeht, was ja auch völlig okay ist. Und als ich ihr dann gesagt habe, ich sage, ich bin gleich weg, ich bin hier, ich möchte meine Tochter holen. Ich bin angerufen worden, die hat einen Unfall und man hat mir gesagt, sie säße noch im Auto. Ich sage, aber die möchte ich jetzt abholen. Ich sage, muss er hier jetzt weg? Und dann hat mich die Polizistin angeguckt und sie haben richtig gesehen, wie die Fassung verloren hat, weil sie realisiert hat, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert hat. Sie hat realisiert, dass ich die Mutter bin von dem Mädchen, was da im Auto gerade verbrennt. Und ich hatte dann gefühlt nur noch Polizisten um mich rum, die mich dann so eingekesselt haben, die mich dann woanders hingebracht haben. Also dann hat mich auch keiner mehr weggeschickt. Die haben mich dann also wirklich mit Samthandschuhen angefasst und haben mich dann so zum Rettungswagen hoch. Und ich habe immer nur gesagt, meine Güte, ich will doch nur meine Tochter nach Hause holen. Das war so mein Standard, das habe ich wie so ein Mantra immer gesagt, ne? Ich will meine Tochter nach Hause holen, ich will doch nur meine Tochter nach Hause holen. Und dann habe ich ganz viel Feuerwehr gesehen, dann habe ich Polizei gesehen. Irgendwann hatte eine Polizistin mich gefragt, das weiß ich aber auch nur aus Erzählungen danach, die hatte mich nach meinem Mann gefragt, nach Angelinas Papa. Und dann habe ich nur gesagt, der ist auf Arbeit, die haben eine Verlobungsparty oder irgendwas, ne? So eine Feier auf der Arbeit, der kann jetzt nicht. Dann haben die organisiert, haben ihn da abgeholt. Dann war der quasi mit mir oben an der Unfallstelle. Dann ist mein mittlerer Sohn mit dem Motorrad da vorbeigefahren. Und der hatte mich dann irgendwie, auf jeden Fall kam der dann auch, der war dann mit da oben. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo man sagte, die Presse kommt. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen ungemütlich hier. Fahren Sie lieber nach Hause, geschützter Raum. Wenn die Presse jetzt kommt, Sie werden gefragt und. Das muss nicht sein, dass man Bilder von Ihnen macht in dieser Ausnahmesituation. Also man hat uns geschützt.
Ja, und da kommt ja dann auch nicht nur die Lokalzeitung, nein, sondern da kommen ja dann genau, alle. Ne?
Genau. Dann hat uns der vom Rettungsdienst, der Krankenwagen, der hat uns dann quasi nach Hause gebracht. Heute weiß ich, dass man auch vermeiden wollte, dass wir die Bergung sehen, die ich als Bestatterin, die auch Kripo gefahren ist, heute schon gemacht habe. Heute weiß ich, wie das, früher natürlich nicht. Ich habe mich dann nach Hause bringen lassen und ich habe im Rettungswagen quasi schon die engsten und die wichtigsten Menschen angerufen. Das hat man mir aber auch im Nachhinein erzählt, dass ich die angerufen habe und gesagt, ihr müsst sofort zu uns kommen, es ist was ganz Schlimmes passiert. Punkt.
Wann haben Sie denn begriffen, dass Ihre Tochter gestorben ist?
Das hat gedauert. Das hat, also ich sag mal so, zwischen Kopf, also zwischen Herz und Verstand, biologisch ist das nicht weit. Aber in so einem Trauerfall, wenn jemand nahe stirbt, dann kann das schon echt Kilometer sein, bis Herz und Verstand, bis das so eine Linie ist.
Hat Ihnen das denn jemand von den Einsatzkräften dann mal deutlich gesagt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war eine der Polizistinnen, die gesagt hat, ihre Tochter sitzt noch im Auto. Zumal ich wusste das ja, dass sie da sitzt. Man hatte mir ja gesagt, die sitzt im Auto. Und der Unfallverursacher, den habe ich gesehen. Der ist mir von Rettungskräften ist der versorgt worden, aber meine Tochter nicht. Und der Kopf wusste das, dass sie da im Auto sitzt. Ich habe es ja auch gerochen. Wenn Sie wissen, wie verbranntes Fleisch riecht, also das habe ich ja auch wahrgenommen. Es hat mich viele Jahre getriggert, irgendwo grillen zu gehen. Ist mir schlecht geworden, ich musste mich übergeben, ich bin in Tränen ausgebrochen, heute alles nicht mehr. Aber das sind so Sachen, wo das Unterbewusstsein ganz viele Sachen mitbekommt. Und wir mussten ja dann nach Hause fahren, alleine ohne Angelina. da wusste der Kopf das auch. Aber emotional, das Herz war ewig noch nicht so weit. Also ich glaube, den größten Part des Verstehens war, oder des Begreifens, war der Tag der Beerdigung. Der weiße Sarg in der Kirche, Klassenkameraden, also ihre Klasse, die da war. Das waren hunderte Menschen, waren da wirklich. Wir waren in der Kirche, dann waren wir an der Grabstelle. Das war Angelinas 14. Geburtstag. Ich weiß, dass an der Grabstelle habe ich ihr ein paar Blümchen in die Grabstelle geworfen und habe Happy Birthday gesagt und habe dann unseren Pastor angeguckt und habe dann gesagt, kann ich jetzt endlich wieder nach Hause? Bin dann also quasi nach Hause. Wir haben auch die Trauerfeier bei uns zu Hause gemacht, weil ich es nicht woanders machen konnte. Es hätte ja sein können, dass die Angelina nach Hause kommt. Hm. Also so, ne, überhaupt nicht rational, was man da denkt.
Sie hatten gerade einmal kurz über den Unfall
Verursacher
gesprochen. Was wissen Sie denn darüber, wie es zu dem Unfall gekommen ist?
Laut Gericht ein Fahrerfehler. Hm. Das ist das. Der Staatsanwalt hat irgendwann gesagt, ihre Tochter war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ansonsten, der Unfallverursacher hat sich dahingehend geäußert, dass er sagt, er kann sich an nichts mehr erinnern. Und das nehmen wir und haben wir so hingenommen, weil sie können ja nichts anderes machen. Das ist dann, irgendwann müssen sie es akzeptieren, dass das so ist. Und er ist quasi verurteilt worden, ist aber straffrei. Also er hat seinen Führerschein behalten, er durfte alles weiterhin machen. Hat zu vielen Diskussionen geführt, zu viel Unverständnis. Und dann geht man natürlich, also man fragt sich dann, welche Strafe wäre angemessen? Welche Strafe wäre für uns, für jeden Einzelnen, der dieses Gerechtigkeitsempfinden hat, der es unfair findet, dass dieser Unfallverursacher nicht bestraft wurde? Welche Strafe wäre gerecht gewesen? Was wäre ansatzweise gerechtfertigt, dass er quasi durch ein Fehlverhalten das Leben meiner Tochter zu verursachen, also den Tod. Dieses, wie heißt das so schön, Verkehrsunfall mit Tötungsdelikt oder wie sagt man so schön dazu, auf jeden Fall fahrlässige Tötung. Und irgendwann müssen sie ihren Frieden damit finden. Irgendwann frisst sie dieses Warum auf und das ist nicht gesund. Also stellen sie nicht mehr so viel in Frage. Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes und sie sagen, wir akzeptieren das so, wie das ist. Auch wenn das Verhalten des Unfallverursachers danach nicht so optimal war, sage ich mal ganz vorsichtig, es ist ja in seinem Führungszeugnis. Na, und das ist dann aber auch, wo ich dann auch sage, das reicht dann auch und mehr würde ich auch gar nicht über ihn sagen wollen. Also es hat eine Gerichtsverhandlung gegeben, er ist verurteilt der fahrlässigen Tötung und gut.
Können Sie noch was dazu sagen, wie es dazu kam, dass Ihre Tochter in dem Auto saß?
Die waren zusammen. Die waren zusammen. Die sind, wie sagt man so schön, zusammengegangen. Waren ein Paar.
Er war 18.
Er war 18. Sie war kurz vor. Genau. Mit 17 ist er dieses Fahren. Und ich habe quasi unter Vorbehalt diese Beziehung erlaubt. Unter Vorbehalt, es durften viele Sachen nicht stattfinden, aufgrund der Tatsache, dass Angelina ja minderjährig ist und 13 ist. Und aber ich weiß ganz genau, wenn ich es verboten hätte, hätten die trotzdem einen Weg zusammengefunden. Ja, also die waren zusammen in der Gemeinde, die haben sich auch in der Schule getroffen, obwohl er auf einer anderen Schule war. Und die haben immer Möglichkeiten gehabt, sich zu treffen. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Ihre Teenagerzeit erinnern können. Ist noch nicht ganz so lange her, sage ich mal ab. Aber es gibt Menschen, die akzeptieren ein Nein, wenn es von den Eltern kommt. Und es gibt Menschen, okay, du sagst Nein, aber ich mache, was ich will. Wo dann dieses Trotz kommt. Und Angelina ist so dieser Trotz-Typ gewesen. Die hätten sich trotzdem getroffen. Natürlich kann man sich fragen, welche Variante wäre jetzt besser für mich? Dieser Unfall, wäre der passiert, auch wenn ich diese Beziehung verboten hätte, also vehementer verboten hätte und nicht nur geduldet? Und dieser Unfall ist passiert. Oder aber dieser Unfall wäre passiert und ich hätte diese Beziehung im Vorfeld rigoros verboten und ich weiß, es ist passiert, weil die sich heimlich irgendwo getroffen haben. Beide Varianten sind scheiße. Beide Varianten sind nicht schön. Und es gibt Menschen in meinem Umfeld, die mich dafür verurteilen, dass ich es erlaubt habe. Ich aber mit meiner Entscheidung, meinen Frieden mit meiner Entscheidung finden musste irgendwann. Ich habe das geduldet, ich habe das auch erlaubt, dass die sich treffen, habe aber Auflagen. Ne? Also die durften keine Sexualität oder. So, ne?
Das klingt ja jetzt so, als würden Sie oder auch Leute, die Sie kennen, Ihnen die Schuld dafür geben, dass da sowas passiert ist, dass Sie in diesem Auto saß. Aber das war ja nicht
am Anfang. Sie glauben gar nicht, Herr Schäfer, wie viele Menschen sich die Schuld gegeben haben. Das ist normal. Da ist der, sag ich jetzt mal, ne? Da sind Menschen, warum habe ich nicht verhindert, dass die beiden zusammengekommen sind? Warum habe ich nicht verhindert, dass die sich überhaupt kennengelernt haben? Sie kriegen keine Antwort auf dieses Warum. Das habe ich gelernt. In der Trauerbegleitung, auf der Suche nach Antworten. Es gibt Fragen, da kriegen Sie Antworten, ganz rationale Antworten. Es gibt Fragen, da kriegen Sie niemals eine Antwort. Warum ist das passiert? Es war ein Fahrfehler, müssen Sie so akzeptieren. Aber war es das wirklich? Keine Ahnung, keiner von uns war im Auto. Haben die sich geküsst? Haben die sich gestritten? Fakt ist, keiner von beiden hatte ein Handy, was aktiv war. Das ist untersucht worden und der Laptop war auch nicht aktiv. Also, ne? Es sind viele Sachen so. Und dann fängt der Weg an, dass jeder für sich seinen Weg gehen muss, damit klarzukommen.
Bei der Beerdigung haben Sie so langsam begriffen, was das bedeutet?
Genau, bei der Beerdigung, als der Sarg runtergelassen wurde, da war eigentlich zu 100% klar, dass sie nicht mehr nach Hause kommt.
Wie sind Sie dann in den folgenden Wochen und Monaten, wie ging es Ihnen und was haben Sie gemacht und versucht und getan?
Ich war mehrmals am Tag auf dem Friedhof, was für viele Menschen befremdlich war. Meine Psychologin mir ganz klar gesagt hat, cool, Sie stehen morgens auf, Sie betreiben Körperhygiene, Sie ziehen frische Sachen an, Sie gehen raus an die Luft, Sie gehen einkaufen, Sie brauchen ja die Kerzen. Also ich habe funktioniert und habe aktiv was getan. Und bin da tatsächlich so einer Depression mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Das heißt, ich bin nicht liegen geblieben, ich habe mich gewaschen, viele machen es ja dann nicht, das ist ja dann wie Blei, der sie festhält, wo sie sagen, sie können nicht aufstehen. Das habe ich alles gemacht. Ich fand das schräg, damals fand ich das völlig okay. Ich habe mir auch immer jemanden dabei geholt, wenn es dämmerig wurde, weil im Dunkeln auf dem Friedhof fand ich unheimlich. Mhm. War jetzt nicht so meins. Und dann habe ich auch eine ganz liebe Freundin damals gehabt, die mit mir gegangen ist. So, und ich habe auch Menschen im Umfeld gehabt, die dafür gesorgt haben. Am Anfang sind viele gekommen, haben gekocht für uns, haben getan, haben uns betuttelt, haben uns gemacht. Aber auch diese Menschen mussten mit dem Verlust klarkommen, mussten ihren Weg finden. Und ich hatte ja die Psychologin relativ schnell, die ich glaube, ganz am Anfang wöchentlich oder 14-tägig, wo ich da war. Meine ersten 3 Sitzungen bei ihr waren, ich habe nur geweint. Ich habe in einer Umgebung geweint, wo ich auf niemanden Rücksicht nehmen musste. Man reißt sich ja so ein bisschen zusammen. Wenn man so in der Familie ist, man möchte ja doch so ein bisschen Stärke zeigen. Ne? Man möchte ja den anderen zeigen, hey, du brauchst dir um mich keine Gedanken machen. Kostet Kraft. Ja, und so spielt man sich so ein bisschen, jeder spielt dem anderen so ein bisschen was vor, um den anderen zu schützen, aber im Prinzip schützt man sich nicht. Na, das ist gemeinsam trauern, gibt mehr Kraft, wenn man das kann, ist ja auch so typbedingt. Es gibt Menschen, die machen ganz viel mit sich selber aus und kommen auch mit sich selber am besten klar. Aber wenn man das so in der Familie, muss auch immer gucken, ich habe meine Tochter verloren. Ich bin die Mutter, ich habe die Tochter verloren. Der Vater hat seine Tochter verloren. Vater und Tochter, nochmal eine ganz andere Beziehung als Mutter und Tochter. Der Opa hat seine Enkelin verloren. Die Brüder haben ihre Schwester verloren. Meine Schwester hat ihre Nichte verloren. Und wenn sie das so rumgehen, ne, die Tante hat ihr Patenkind verloren. Und jeder hat so seine Beziehung zu dem Verstorbenen oder zu der Verstorbenen. Und jeder trauert anders. Ja, wir trauern alle um denselben Menschen. Aber jeder von uns hat seine eigene Geschichte mit diesem Menschen. Und deswegen musste jeder von uns seinen eigenen Weg gehen. Der eine mehr recht, der andere mehr schlecht. Und von daher, ich bin den Weg gegangen, zu gucken, wer ist Trauer, was macht das mit mir, woran kann ich arbeiten, wie kann ich Angelina, ihren Tod im Leben trotzdem so integrieren, dass ich sie nicht loslassen muss, dass ich sie nicht gehen lassen muss, sondern dass ich sie trotzdem bei mir behalten kann. Denn am Anfang kriegen sie immer den Rat, lass los. Nein, ich sage festhalten. Man kann diese Emotionen ja loslassen im Sinne von akzeptieren, dass sie tot ist. Ja, das loslassen, ja. Aber ich kann als Mutter niemals mein Kind loslassen. Auch meine Söhne, die jeder ihren eigenen Weg gehen. Jeder meiner Söhne geht seinen eigenen Weg. Und das ist gut. Kann ich also emotional so weit loslassen, dass ich sage, die gehen ihren Weg. Aber emotional bleibe ich immer die Mutter. Mhm. Also ich bleibe immer verbunden.
Wie oft denken Sie denn heute noch an Sie?
Ach, wenn ich sage, fast täglich, wäre das gelogen wirklich. Wie oft denken Sie an Ihre Kinder, wenn die außer Haus sind? Ne? Also natürlich gibt es Jahrestage. Natürlich gibt es Geburtstage, Weihnachten, diese ganzen Festtage, Jahrestage, ja, aber so Situationen, wenn ich bestimmte Lieder höre, Situationen, wenn ich hier bin und Rosa sehe, also alles, was mit Rosa ist in meinem Leben, da sage ich immer, das ist Angelina. Mhm. Ich bin mehr so blau, schwarz-weiß, blau-weiß, aber alles, was so Rosa in meinem Leben nach Angelinas Unfall ist, sage ich immer, das ist ein Stück weit Angelina. Also sie ist sehr präsent in meinem Leben, sie ist auch immer da. Auch wenn ich sie nicht mehr im Arm nehmen kann, ihr nicht mehr sagen kann, wie lieb ich sie habe und wie sehr ich sie vermisse, weiß ich doch, dass sie das weiß und dass sie ein gutes Auge auf mich hat und vielleicht manchmal so Sachen lenkt.
Wie erinnern Sie sich denn an Angelina als Person?
Rebellisch, zickig, Mädchen, total liebenswert, meine Tochter halt, flippig. Ausgeflippt, große Klappe, harte Schale, weicher Kern. Also es war schon eine bunte Mischung. Und
was hat sie so am liebsten gemacht? Was hat ihr Spaß gemacht?
Singen. Das habe ich ihr vereitelt. Sie hat mal meine Unterschrift gefälscht, weil sie bei DSDS mitmachen wollte. Ich weiß nicht, ob Sie von der Willy-Brandt-Gesamtschule her dieses Klassenkonzept kennen, Mozart-Klasse, wo Sie singen, die Einstein-Klasse, wo Mathematik ist. Und es gibt, glaube ich, noch eine naturwissenschaftliche Klasse, irgendwie sowas. Also es gibt so dieses, wenn man reinkommt in die 5. Klasse, dass man, ich glaube, bis zur 7. oder bis zur 8. so seinem Talent entsprechend unterrichtet wird. Und in der Mozart-Klasse war es dann tatsächlich so, dass da viel mit Gesang war. Na, dass sie einen Chor gemacht haben, dass sie viel gesungen haben. Da war sie gut. Sie hat auch Solo-Rollen gemacht, also auch bei Auftritten und so. Sie war gerne der Mittelpunkt und sie hat es auch ausgestrahlt. Also sie war der Mittelpunkt. Hm. Und ich habe DVDs von ihren Auftritten, aber noch keinen einzigen davon nach dem Unfall geguckt. Ich habe es mal versucht, aber es ging nicht. Hm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich vergesse ihre Stimme, dann überlege ich, mache ich die DVD rein und dann denke ich immer, nee, so schlimm ist noch nicht. Ich brauche das noch nicht. Ich kann mich noch erinnern. weil das auch wieder wehtut, ne? Weil man sich dann auch dem stellt und was gut ist, wenn man sich dem stellt. Aber man muss dazu bereit sein. Und ich weiß, dass ich das habe, das ist gut für mich, aber ich brauche es nicht.
Hm. Ja? Eine Sache, die, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit Schmerz verbunden war, war das Arbeiten mit Kindern.
Genau.
Danach. Sie waren ja Tagesmutter beruflich.
Genau, also die U3-Kinder.
Haben Sie dann nach dem Tod Ihrer Tochter überhaupt noch mal angefangen als Tagesmutter oder weiter als Tagesmutter gearbeitet?
Ja, tatsächlich ja.
Und wie war das?
Also ich habe ein Jahr lang hatte ich ja Pause, weil ich gesagt habe, das geht gar nicht. Und bin auch krankgeschrieben worden. Es war einfach so, ich war gar nicht in der Lage dazu. Und dann habe ich irgendwann so nach knapp einem Jahr habe ich gesagt, so, jetzt packst du mal die Pobacken werden jetzt zusammengekniffen und jetzt gehst du mal wieder zurück ins Leben. Und dann habe ich auch natürlich, dann habe ich sofort auch Kinder bekommen, weil ich denke, ich hatte einen sehr guten Ruf beim Jugendamt. Wir haben auch gut zusammengearbeitet und man war auch froh, dass ich mich zurückgemeldet habe. Und dann ist mir aber nach ziemlich kurzer Zeit klar geworden, das kann ich nicht mehr. Tatsächlich waren es noch nicht mal die Kinder und die Fröhlichkeit, die ja ausgestrahlt haben und dieses Leben, was die wieder ins Haus gebracht haben, sondern was mir Schwierigkeiten gebracht hat, war der Umgang der wissenden Eltern um meine Geschichte. Na, so dieses, ich bin nicht mehr wie ich behandelt worden. Klar, ich war auch nicht mehr ich. Aber zu wissen, dass ich deswegen anders behandelt werde, mit Mitleid. Mitgefühl kann ich auch gut annehmen, Mitgefühl. Ne, wenn mich jemand so aus Mitgefühl mal so kurz im Arm nimmt, mal so knubbelt, mache ich auch gerne. Ich bin auch so ein Herzensmensch, so ein emotionaler Mensch, mache ich total gerne. Aber so aus Mitleid, wenn jemand null Ahnung hat, wie es ist, jemanden zu verlieren oder sein Kind zu verlieren oder überhaupt jemanden zu verlieren, dann finde ich Mitleid schräg, weil man kann nicht mitleiden, wenn man nicht weiß, wie sehr mein Gegenüber leidet. Ich weiß, wie sich das anfühlt, sein fast 14-jähriges Kind zu verlieren, seine fast 14-jährige Tochter zu verlieren. Ich weiß aber nicht, wie es sich anfühlt, wenn man seinen Sohn verliert oder wenn man ein Baby verliert. Ich kann erahnen, wie sich jemand fühlt. Ich habe, was für meinen Job unheimlich wichtig ist, Empathie. Ich kann mitfühlen, ohne dass ich mitleiden muss. Das wäre auch in meinem Job echt schräg, wenn ich mitleiden würde. Das würde mich ja nach dem dritten Sterbefall, können Sie mich in eine Klapse bringen. Aber ich kann mitfühlen. Ich kann verstehen, ich kann Verständnis aufbringen. Ich kann den Leuten sagen, wenn sie jetzt ganz viele Sachen vergessen hat, ist völlig okay. Es gibt Trauerdemenz. Man kann in der Trauer viele Sachen vergessen. Ähnlich wie es so eine Schwangerschaftsdemenz gibt, ne, gibt es auch so eine Trauerdemenz. Da hat man so starke Gefühle, dass das Gehirn sich quasi auf diese Gefühle konzentriert und viele Sachen, wenn sie dann sagen, sie gehen im Keller und wollen Kartoffeln holen und kommen mit Äpfel wieder oder solche Sachen, ne, das ist völlig okay. Wenn man älter wird, ist es auch ohne Trauer okay, aber sind halt so Sachen. Aber ich kann den Menschen auch aufgrund meiner Fortbildungen Tipps geben. Ich kann zuhören, ich kann die im Arm nehmen und sagen, mach dir keine Gedanken, du bist völlig normal. Es ist völlig okay, wie du dich gerade fühlst. Oder aber sagen, du fühlst vielleicht das und das, aber dein Mann oder deine Mutter oder so fühlen was anderes. Wenn der Vater stirbt, ist die Ehefrau, die 60 Jahre mit dem verheiratet war, in einer anderen Trauer als der Sohn, der seinen Vater verloren hat. Für die Frau beginnt eine neue Zeitrechnung. Die haben ihr Leben zusammen verbracht. Ja, der Sohn auch, aber der Sohn hat quasi sein Leben noch so ein Stück weit vor sich. Und wenn Eltern sterben, Großeltern, Eltern, ist das der reguläre Weg. So werden wir erzogen, dass es völlig okay ist, wenn die Oma mal irgendwann stirbt, der Opa. Es ist völlig okay, wenn unsere Eltern vor uns sterben. Was nicht okay ist, wenn unsere Kinder vor uns sterben. Das ist das, was diese Katastrophe eigentlich ist. Mit unseren Kindern verlieren wir ja unsere Zukunft, die wir aufgebaut haben oder aufbauen wollten. Ne, wenn eins unserer Kinder stirbt, klar hat man, wenn man mehrere Kinder hat, mehrere Optionen.
Haben Sie sich oft vorgestellt, vielleicht auch Jahre später noch, was gewesen wäre, wenn der Unfall nicht passiert wäre?
Ja klar, was wäre, wenn? Natürlich, das ist so ein Gedankenspiel, was automatisch kommt, wenn Klassenkameraden von Angelina heiraten jetzt. Die sind alle jetzt so in dem Alter, wo einer nach und nach heiratet. Die werden alle jetzt so nach und nach, die Mädels gründen Familien, werden schwanger. Das sind dann alles so bei mir, dieses jedes Mal aufs Neue begreifen, dass Angelina nicht heiraten wird. Das ist das, wo ich begreife, ich werde niemals die Oma ihrer Kinder. Ob ich es tatsächlich irgendwann geworden wäre, ob sie tatsächlich irgendwann mal Kinder gekriegt hätte, ob sie geheiratet hätte oder, weiß niemand. Ich weiß nur, dass ich um diese Chance gebracht wurde. Durch diesen Unfall, durch ihren Tod, haben wir quasi nicht die Möglichkeit zu erfahren, wäre das alles irgendwann mal passiert, wäre sie bei DSDS gelandet. Solange ich es verhindern konnte, nicht. Ich finde das von mir. Also, wäre sie, die wollte studieren mit ihrer besten Freundin in Leipzig, wäre sie diesen Weg gegangen, wo sie immer gesagt hat, Mathe ist ein Arschloch. Also Mathe war so gar nicht ihrs.
Was wollte sie studieren?
Ich habe keine Ahnung, was die wollten. Also das war wirklich so, sie wollte auf jeden Fall irgendwas, sie wollte ein Star werden.
Ja.
Sie wollte berühmt werden, sie wollte ein Star werden. Und ich sag mal, indirekt hat sie es geschafft. Sie ist durch die Presse gegangen. Sie ist, also die Beisetzung, das war riesig. Sie wollte ihren 14. Geburtstag im Café des Sol feiern mit ganz vielen Menschen. Also der 14., da lassen wir doch mal so richtig krachen, was andere mit 18 machen. So, ne? Und es waren wirklich extrem viele Menschen auch da. Und ich weiß es nicht, welchen Weg sie gegangen wäre. Das ist ernsthaft mache ich mir diese Gedanken auch nicht. Mhm. Das habe ich aber irgendwann deutlich früher gelernt. Ich habe 1975 bei einem Brand in der Rüttgersiedlung 3 meiner Geschwister verloren. Mhm. Und da habe ich also als Schwester eine andere Trauer erfahren als Mutter. Und
also Sie sagen das so beiläufig mit dem Brand. Was ist da passiert?
Es hat gebrannt. Da ist eine Heizung implodiert im Wohnhaus. Mhm. Und da sind dann 3 meiner jüngeren Geschwister, die sind verbrannt tatsächlich. Ja, meine Mama hat einen schweren Unfall gehabt, weil sie aus dem Fenster gesprungen ist und die Kinder retten wollte durch den Hintereingang. Mhm. Ist aber so blöd gefallen, dass sie sich wirklich lebensgefährlich verletzt hat. Mein Vater war arbeiten. Und ich habe relativ früh schon Katastrophen kennengelernt, sag ich mal.
Und das war davor?
Genau, das war 1975. Da war ich 8 Jahre alt.
Lange davor.
Genau.
Okay.
Na? Und da hat man sich natürlich auch so manches Mal stellt man sich die Frage, auch wenn die 3 jetzt noch hier wären, wie wären die Konstellationen? Ne? Wer wäre was? Wo wäre wer? Klar stellt man sich so die Fragen und man macht das so und es ist auch spannend, aber das sind halt immer alles nur offene Fragen. Sie kriegen nie eine Antwort daraus. Sie können sich was zusammendenken, sie können sich was zusammenreimen, aber das sind so Sachen, die man irgendwann akzeptieren muss. Hm. Können sie nicht verändern, das ist Teil ihrer Geschichte und sie sind diejenige, die übrig geblieben ist. Sie haben ihre eigene Geschichte. Sie müssen ihren Weg gehen mit ihrer Geschichte. Und das ist das, was mir meine Psychologin damals auch mit auf den Weg gegeben hat. So quasi, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann meine Geschichte annehmen und akzeptieren, mein Leben damit leben, gut leben. Oder aber ich kann meine Geschichte nehmen und mich darin zerfließen lassen, ich kann mich den Depressionen hingeben, kann also leiden an meiner Geschichte. Und ich habe mich quasi dazu entschieden, meine Geschichte anzunehmen, auch wenn die manchmal echt scheiße ist, meine Geschichte. Aber dann guckt man halt, oder ich bin dann halt so der Typ, dass ich sage, okay, ich habe jede Menge Seiten in meinem Buch. Ich kann für mich neue Geschichten schreiben. Die Trauerbegleitung ist eine meiner Geschichten. Ich habe in der Trauerbegleitung sehr viel über mich gelernt. Ich habe sehr viel über Trauer gelernt. Und irgendwann sagte meine Dozentin, Mensch Heidi, jetzt wird es aber mal Zeit, dass du das, was du gelernt hast, weitergibst. Mhm. An Menschen, die deinen Rat suchen, die das vielleicht brauchen. Manchmal hilft es Menschen zu wissen, dass man Katastrophen überleben kann. Dass man auch trotz Katastrophen ein gutes Leben haben kann, wenn man bereit ist, das anzunehmen und das als Teil seiner Geschichte zu betrachten und sich nicht darauf ausruht und entschuldigt und sagt, ich finde, das ist völlig okay, wenn ich nichts auf Kette kriege. Ich habe eine Tochter verloren, also mir darf es echt schlecht gehen. Finde ich, ist auch okay, aber nicht für mich. Da bin ich nicht der Mensch für, da bin ich nicht der Typ für. Ich bin so, ich stehe lieber. Und ich habe bei, das, damals war ja Facebook so im Kommen, ich war in ganz vielen Gruppen, die, man sucht ja so Gleichgesinnte.
Ja.
Na, wie gehen Menschen damit um, die das schon mal erlebt haben? Kannst du dir was abgucken? Kannst du was lernen? Wie sind die wieder nach oben? Wie sind die wieder auf die Füße gelangt? Was haben die gemacht? Und ich habe mich sehr schnell aus Gruppen und von Menschen distanziert, die sich nur haben runterziehen lassen und unten geblieben sind.
Eine Gruppe, die sie aber ja, bis heute begleiten, ist die Sternkinderfest-Gruppe.
Genau.
Das ist ein eingetragener Verein in Castrop-Rauxel,
genau.
Der für Eltern da ist.
Genau, die ihr Kind verloren haben.
Ja, da haben Sie jetzt den stellvertretenden Vorsitz sogar übernommen, also da nochmal in eine Verantwortung gerutscht,
ja.
Nachdem Martina Plum und Marc Frese da den Vorsitz abgegeben haben.
Genau.
Wie wichtig oder was bringt Ihnen dieses Umfeld oder was kann das auch anderen Betroffenen bringen, sich auszutauschen mit anderen, die ein ähnliches Schicksal haben? Sie haben ja gerade gesagt, jeder hat sein eigenes Schicksal, jeder hat ein anderes ein Verhältnis zu dem Menschen, den er verloren hat. Aber was kann das trotzdem bringen, sich in so einem Umfeld auszutauschen? Gibt es einfach ein anderes Verständnis?
Ja.
Oder wie?
Genau. Also, wenn Sie einem gegenüber sitzen, der Ähnliches durchgemacht hat wie Sie selber, kommt man ins Gespräch. Hm. Ich sag mal, wir haben so eine Erwachsenentrauergruppe gehabt. Da war ich quasi Schüler und habe daneben gesessen und das war interessant zu sehen. Jeder dieser Erwachsenen hat seine eigene Geschichte und man ist im geschützten Raum, weil jeder im Prinzip Ähnliches erlebt hat. Also da war es dann tatsächlich so, jeder, der da saß, hat seinen Ehepartner verloren, also war verwitwet. Und in diesem Umfeld kann man Fragen stellen, die andere nicht irritieren, die damit nichts zu tun haben. Da sind also so Sachen, ganz simpel, dass dann einer fragt, sagt mal, habt ihr schon die Zahnbürste von XY weggeräumt? Man selber macht sich Gedanken, man fühlt sich schlecht, wenn man denkt, wenn ich diese Zahnbürste da jetzt wegräume, dann ist der vielleicht gar nicht mehr da. Oder dann schicke ich den ja so ein Stück weit raus. Wann darf ich das machen?
Haben Sie sowas auch gehabt?
So, natürlich,
dass Sie, ja klar. Dass Sie das Zimmer nicht
verändert haben? Ja klar, 5 Jahre habe ich gebraucht. Mhm. Ich bin erst reingegangen und habe alles rausgeholt, was leben könnte, was von sich aus leben könnte und vielleicht von alleine rauskrabbeln könnte, also alles Biologische. Das haben wir rausgeholt.
Was gab es da?
Ach, unterm Sofa, also im ach, ich glaube, ich möchte da gar nicht so meine Tochter, die war da sehr, die konnte gut hamstern und bunkern, aber nachts, wenn der Hunger kommt, dann muss man gewappnet sein.
Ah, okay.
Also da gab es dann auch schon mal kalte Ravioli. Genau. Und also viele Sachen, die sie dann da so gebunkert hat und so. Und das war aber auch alles völlig okay, sag ich mal. Solche Sachen dann halt, ne? So Weingummi, Essensreste, Obst und so weiter und so fort. Dann ging es, dass sich irgendwann Cremes und solche Sachen, die halten aber auch wirklich lange, ne? Dann im Schrank gucken, was könnte leben, was könnte mir entgegenkommen. Aber dieses komplette Zimmer verändert habe ich wirklich nach 5 Jahren. Dass ich wirklich, ohne nachzudenken, völlig normal reingegangen bin und bereit war, die Sachen wegzutun. Nicht wegschmeißen, weil, und auch nicht spenden. Weil das Letzte, was ich wollte, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der mit den Kleidungsstücken meiner Tochter rumläuft, das hätte ich nie so ganz verpackt. Die sind dann irgendwann auf dem Dachboden gelandet oder im Keller. Mittlerweile sind diese Sachen alle entsorgt. Ich habe noch den Schultornister meiner Tochter bei mir zu Hause. Und,
aber das sind Fragen, über die macht sich ja keiner Gedanken.
Genau, der das nicht selber erlebt hat.
Das ist selber passiert.
Genau, und wenn mir dann mein Gegenüber sagt, ach du, die Zahnbürste, doch, die ist weg. Also das ist völlig okay, aber dafür stehen die Schuhe noch in der Garderobe. So, und diesen Austausch. Wenn man das mit Gleichgesinnten macht, dann ist das nicht mehr so schräg. Wenn sie draußen sind und irgendjemanden fragen, hör mal, findest du das okay, wenn ich von meinem Mann die Zahnbürste wegmache? Der ist vor 2 Jahren gestorben. Ihr Gegenüber ist erstmal völlig irritiert und dann überlegt und dann versucht, wie würde ich reagieren, wenn?
Ja, genau.
Können sie gar nicht sagen. Sie wissen nicht, wie sie reagieren, wenn das tatsächlich so ist. So, das sind alles so Sachen. Und dann, wenn man mit Gleichgesinnten zusammen ist, kann man Ansatzpunkte finden. Man kann erfahren, dass man nicht ganz so verrückt ist, wie die Umwelt einen sieht. Dass man eigentlich in Anbetracht der Tatsache, dass man einen Menschen verloren hat, der einem sehr wichtig war, ganz gut funktioniert und eigentlich ziemlich normal ist.
Jetzt sind Sie seit 2016, wenn ich das richtig weiß, Bestatterin. Also es ist ein Beruf, den viele vielleicht eher meiden, weil sie mit dem ganzen Thema Tod, Trauer einfach nichts zu tun haben möchten. Was gefällt Ihnen denn am besten an dem Beruf?
Sterben, Tod und Trauer. Ist so. Ich sage ja, der Beruf hat mich gefunden. Als mein damaliger Chef zu mir sagte, komm Heidi, du fängst jetzt Vollzeit bei mir an, habe ich den angeguckt und gesagt, was muss ich denn da machen? Ja, sagt er, alles, was du hier vor den anderen und so weiter und so. Und ich habe gesagt, im Leben nicht. Du kannst das, hat er gesagt. Und ich sage, du bist bescheuert. Im Leben mache ich das. Ich habe ja nichts mit Toten zu tun haben. Für mich, tote Menschen waren immer meine Tochter. Und die durfte ich ja nicht mehr sehen. Unser Pastor damals hat zu dem Bestatter gesagt, die Heidi muss die Möglichkeit haben, ihre tote Tochter zu sehen. Allen war bewusst, meine Tochter ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Und dieser Pfarrer, der hat gesagt, die Heidi, die Mutter, muss ihre Tochter sehen. Die braucht das, die muss das begreifen.
Warum hat er das gesagt?
Weil er recht hat. Tatsächlich ist es, weil er recht hat. Und wenn ich als Bestatterin, angenommen, Sie kommen zu mir und sagen, wissen Sie, ich würde gerne meine Mama nochmal sehen, wenn die gestorben ist, oder ich würde gerne meinen Papa nochmal sehen, oder wen auch immer. Und ich als Bestatterin gehe hin und sage, nee, das lassen Sie mal sein. Sie suchen sich einen Bestatter, dem Sie vertrauen, im günstigsten Fall. Also nicht im günstigsten Fall, dass Sie sich den günstigsten suchen, sondern dass Sie einen Menschen aussuchen, der Ihren Menschen die letzte Ehre erweist, wo Sie davon ausgehen, dass der Mensch, den Sie da beauftragen, Paragraph 1 ist es, glaube ich, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass der das auch für die verstorbene Person so sieht. Und das nicht als ein Stück totes Fleisch sieht oder ein Stück totes, gewinnbringendes Stück Fleisch sieht, sondern dass der das als Bestatter sieht, dass der ihnen zugesteht, ihnen dabei zu helfen, nochmal Abschied zu nehmen. Und nicht für sie entscheidet. In dem Moment entmündige ich sie, wenn ich sage, nee, machen Sie das mal lieber nicht. Und ich sage Ihnen, aus Erfahrung, aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich gelernt habe in Trauerbegleitung, sei es rein theoretisch, sei es total praktisch, emotional und. Abschied nehmen ist wichtig.
Wie erinnern Sie sich denn daran, Ihre Tochter nochmal gesehen zu haben nach
ihrem Tod? Ich durfte nicht.
Durften Sie nicht?
Ich durfte nicht, weil der Bestatter damals beschlossen hat, nein.
Ach so.
Der Bestatter damals hat beschlossen, nein.
Entgegen der Empfehlung vom Pfarrer.
Entgegen der Empfehlung des Pfarrers. Und ich habe aber erst Jahre später davon erfahren.
Ah.
Genau. Ich habe auch nicht die Möglichkeit bekommen, am geschlossenen Sarg nochmal Abschied zu nehmen. Ich habe ganz lange in dieser Blase gelebt. Ich habe A, nicht auf mein Kind aufgepasst. Und ich habe B, mein Kind alleine gelassen. Das sind so zwei Sachen, was Sie als Eltern Ihrem Kind schwören. entweder, dass sie es aussprechen oder dass sie emotional ihrem Kind, ich bin immer für dich da. Das war ich nicht. Das sind Sachen, die den Heilungsprozess erschweren. Ich habe ein paar Jahre später, gar nicht so viele Jahre später, habe ich ein Foto gesehen von meiner Tochter, wie sie da im Auto sitzt. Also vermeintlich das, was von meiner Tochter dann halt da war, weil wir als Nebenkläger aufgetreten sind.
Ja, im Gerichtsprozess.
Gerichtsprozess, ja, das sind wir aber auch nur aus Empfehlung eines sehr guten Freundes, der gesagt hat, das müsst ihr so machen, damit ihr Einblick habt, damit ihr guckt, damit ihr tut. War auch nicht jeder in meinem Umfeld mit einverstanden, dass ich diesen Weg gegangen bin. Also ich bin ein Mensch, ich brauche Antworten. Ich möchte wissen, warum, wieso, und ich möchte gewisse Dinge, die mich betreffen, mitentscheiden. Ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand über meinen Kopf hinweg für mich eine Entscheidung trifft. Egal, ob die gut ist oder schlecht ist, aber ich möchte für mich und für mein Leben und für das, was ich richtig finde oder nicht, möchte ich selber entscheiden und möchte auch dafür gerade stehen, wenn es nicht so ist. Und ich möchte mich nicht zu 100% auf andere Menschen verlassen müssen. Und das habe ich ja in dem Moment. Ich habe ja alles außer Hand gegeben. Ich habe ja quasi die Beerdigung haben wir ja auch geplant mit mehreren Menschen. Ich war gar nicht in der Lage. Ich musste das mit Menschen machen, mit meiner Schwester, mit meinem Ex-Mann, mit der Bestatterin. Ich glaube, die Paten waren dabei, meine beiden Söhne. Ne? Wir haben das alles so, wir haben viele Sachen gemeinsam beschlossen. Ja, alle ohnmächtig vor Trauer und vor Schmerz. Da müssen sie Entscheidungen treffen, die will niemand treffen. Und ich als Bestatterin mit meinem Wissen, mit meiner Ausbildung, kann Ihnen Möglichkeiten sagen. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, das ist möglich, das geht, das können wir machen. Ich persönlich würde sagen, es ist wichtig. Oder wenn mir jemand gegenüber sitzt oder sagt, ich will auf gar keinen Fall Abschied nehmen. So, dann gehe ich nicht hin und sage, okay. Sondern ich habe gelernt zu fragen, warum nicht? Was sind Ihre Ängste? Was denken Sie, was passiert, wenn Sie Abschied nehmen? Ja, also ich möchte, sage ich jetzt mal, meine Mutter so in Erinnerung behalten, wie sie immer war. Wie war sie? So ins Reden kommen. Mhm. Was denken Sie, ist jetzt so schlimm, wenn Sie Ihre Mutter noch mal tot im Sarg sehen? Großes Schweigen, überlegen. Wenn sie keinen Unfall hatte, wenn sie keine Krankheit hatte, die sie entstellt hat oder wird sie von der Optik her ihre Mutter sein. Sie werden sie im Krankenhaus besucht haben, sie ist vielleicht von der Krankheit gezeichnet, sie hat sich bestimmt verändert. Aber das, was 80% nicht möchten, ist mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass da tatsächlich meine tote Mutter drin liegt im Sarg und ich werde mit diesem Moment konfrontiert und ich muss visuell begreifen, dass meine Mutter tot ist. Das möchte ich vielleicht in dem Moment noch nicht. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, man bat die Mutter auf, wenn mein Gegenüber ins Überlegen kommt. Wenn der dabei bleibt, nein, auf gar keinen Fall. Okay, sagt zu, akzeptiert. Aber es gibt Möglichkeiten. Ich kann erklären, dass es vielleicht okay ist, wenn man sich das vom Türrahmen raus erst einmal anguckt. Nicht sofort ins Zimmer gehen, nicht sofort die Konfrontation, sondern erstmal aus der Entfernung her. So, du guckst, ah, okay, doch, ja, das ist meine Mama. So schlimm sieht die gar nicht aus. Man geht vielleicht ein oder zwei Schritte näher oder man bleibt draußen. Aber man hat sein eigenes Tempo, Bauchgefühl. Möchte ich das nicht? Und das ist tatsächlich in dem Moment egal, ob sie 30 sind, 60 sind oder 8 oder 9 Jahre alt sind. Bauchgefühl. Sind sie grundsätzlich bereit? Möchten sie? Dann kann man das Step by Step machen. Diese Zeit sollte sich jeder nehmen, auch das Bestattungshaus. Das Bestattungshaus, sage ich immer, ist Dienstleister. Ich führe Dinge für sie aus, die sie in diesem Moment nicht machen können. Aus welchen Gründen auch immer. A, dass sie nicht wissen, was sie gerade machen müssen. Beurkundungen, Organisation und. Oder aber so eine Abschiednahme vorzubereiten. Mit ihnen vielleicht die Trauerhalle dekorieren, mit persönlichen Sachen. Wie viele Menschen wissen, dass sie das dürfen und dass das schön ist, wenn man in der Trauerfeier auch den Verstorbenen wiedererkennt. Das Bild, das Hobby, Und dann ist mir das egal, ob das der erste Advent ist, wo ich das mit einer Familie mache, ob das Ostern ist oder. Für diese Familie ist gerade kein erster Advent, für die ist auch gerade kein Ostern, für die ist gerade Ausnahmezustand und Katastrophe und die sind dankbar, wenn da jemand ist, der mit ihnen gewisse Dinge macht. Die weiß ich aber nicht, weil ich meine Tochter verloren habe, sondern weil ich mich auf den Weg gemacht habe, um viele Dinge zu lernen und auch weiterzugeben. Und das möchte ich eigentlich auch bei Sternkinderfest e.V. so machen. Das war, die Frau Plum hat mir den Artikel zugeschickt im September und ich fühlte mich, Herr Schäfer, ich fühlte mich null angesprochen. Ich bin noch nie mal ansatzweise da auf den Gedanken gekommen, dass ich gesagt hätte, hey, ja, das wäre ein Job für mich, das will ich machen. Nee, ich habe mir das angeguckt, habe so gedacht, ach, ist aber schade, die haben das doch jetzt 15 oder 14 Jahre super gemacht, die beiden, der Marc und die Martina. Super Geschichte. Ja, und dann aus Altersgründen, naja, man kann sie auch anstellen. So alt sind sie ja noch nicht, die können das ja noch mal ein bisschen so weitermachen.
Ja,
ne?
Wobei ich glaube, das Argument ist eher, dass die so viel anderes zu tun haben.
Genau, ne? Dass viele andere Sachen sind, aber halt auch aus Altersgründen an Jüngere. Und wenn ich dann eine Martina Plum und einen Marc Frese dann habe und die wollen an Jüngere abgeben und ich werde 59, ich muss jetzt überlegen, ich werde 59 dieses Jahr, so viel jünger bin ich ja dann auch nicht. So, dann war das Thema für mich wirklich durch. Und ich war dabei, mir hier meine Familientrauerbegleitung aufzubauen. Ich war dabei, Räumlichkeiten zu suchen. Ich war dabei mit der Webseite. Ich war dabei, Kleingewerbe. Ich war dabei, meinen Weg zu gehen, meine Familientrauerbegleitung, das auf den rechten Weg zu bringen. Und ich bin jetzt niemand, der so raketenmäßig ist. Ich brauche so meine Zeit. Nicht, dass ich gemütlich bin, aber ich brauche so meine Zeit. Ich habe auch wirklich so private Sachen, wo ich dann auch meine Auszeiten brauche. Na, mein Papa ist gerade im Pflegeheim, dem geht es gerade nicht so gut. Und wenn ich jetzt abends nach Hause komme, bin ich völlig erledigt. Da kann ich nicht noch nebenher so gewisse Sachen. Und dann ist es immer so mein Tempo. Und das finde ich ist auch völlig legitim, dass jeder so nach seinen Sachen sowas macht. So, und dann bin ich dann irgendwann im Februar samstags morgens wach geworden. Habe mein Handy genommen, ohne großartig nachzudenken und habe die Melanie Richter, habe der eine Voicemail geschickt. Sag mal, Melli, weißt du, ob schon jemand was gemacht hat bei den Sternkindern? Hättest du, warum machst du das nicht? Und Melanie antwortet, ach, weißt du, nee, ich glaube, es macht noch keiner, aber alleine würde ich das nicht machen wollen. Ich hätte da keinen Bock drauf. Und ich, Voicemail zurück, also wir haben dann wirklich, anstatt das Telefon, wir haben Voicemails hin und her geschickt. Und dann habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn ich die Martina Plum mal anticke, eine Voicemail ticke und frage, ob die schon jemanden gefunden hat, ob da schon jemand ist, den die aufbauen, der da schon mal so ist. Ich sage, und die zweite Variante, wenn die Nein sagt, was hältst du davon, wenn wir beide das machen? Antwort Melanie, jo, frag mal, du, mit dir würde ich das machen und ich mit Melanie würde das machen. Und dann so gefragt, also auch ihr Mann, der Michael dann mit ins Boot geholt. Und dann habe ich eine ganz liebe Freundin von mir, die Anja Spengler, mit ins Boot geholt. Die habe ich vorher gefragt. Die ist vereinserfahren. Die hat bei TuS Ikan, glaube ich, hat ein bisschen was gemacht. Und ist eine liebe Freundin, hat sich so entwickelt jetzt. Die habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, uns so zu unterstützen. Und wir wussten ja nichts. Wie steht der Verein da? Wie viele Mitglieder? Was ist da alles? Und so. Und dann habe ich Martina Plum angetickert und habe so gesagt, hör mal zu, Martina, hast du schon Nachfolger? Nö. Und ich, scheiße.
Jetzt muss ich es machen.
So, kacke. Und dann habe ich dann die Melanie, ich sage, du, die hat noch niemanden. Und dann habe ich der Martina Plum quasi eine Nachricht geschickt. Pass auf, ich könnte mir das gut vorstellen mit der Melanie zusammen. Und auch mit Michael, wir würden das gerne machen. Lass uns mal reden. Also dann habe ich erst mit der Martina alleine geredet. Und dann habe ich mich mit der Frau Spengler, mit den beiden Richters, und wir haben uns dann getroffen und sind dann so ein paar Details. Was möchten wir? Was können wir dem Verein anbieten? Und Melanie und ich, für uns beide war sofort klar, dass wir nicht nur, weil unsere beiden Töchter da sind, das machen wollen, sondern weil wir gewachsen sind, weil wir Fortbildungen gemacht haben, weil wir selber gut stehen können und anderen einen gewissen Halt anbieten können. Mhm. Und die Melanie ja auch mit ihrem Halloween und mit dem, was sie da alle so macht, ne? Ganz viel auch sehr aktiv ist. Was für mich tatsächlich auch von vornherein klar war, dass ich nicht die erste Geige spiele, sondern dass das Melanies Baby ist. Sie hat das damals mit der Martina Plum als Selbsthilfegruppe und dann ist es ja ein gemeinnütziger Verein geworden. Die beiden haben das aufgebaut. Also ist es nur völlig logisch auch für mich, dass die Melanie die erste Vorsitzende ist. Hat sie auch sofort gesagt, ja, will sie machen. Und ich bin zweite Vorsitzende.
Nochmal für die Zuhörer, man trifft sich einmal im Monat mit dem
Jeden Verein, dritten Samstag im Monat. Also wir haben auf der Internetseite Sternkinderfest e.V., auf Facebook und auf Instagram haben wir die Termine stehen. Für Dezember ist noch in Planung, weil wir gegebenenfalls dieses Candlelight, das gibt es jeden zweiten Sonntag, also den zweiten Sonntag im Dezember, gibt es so eine weltweite Aktion, Worldwide Candle Lighting. Das heißt, in jedem Land werden ich hoffe, ich sage es richtig, um 19 Uhr wird eine Kerze ins Fenster gestellt. In Andenken an jemand Verstorbenes, also ein verstorbenes Kind, wird eine Kerze ins Fenster gesetzt. Und es soll sinnbildlich so sein, dass weltweit einmal um die ganze Welt um 19 Uhr eine Kerze brennt für die Kinder. Und das ist dieses Worldwide Candle Light. Wie auf immer. Und das würden wir ganz gerne mit dem Verein machen. Es sind so Gedanken, vielleicht einen ökumenischen Gottesdienst, ne? Vielleicht eine Kirche mit reinholen. Wobei ich natürlich auch weiß, wir sind zwar jetzt erst im April, aber für solche Sachen zum Planen, zum Organisieren sind wir vielleicht schon ein Stück zu spät für Dezember. Ja. Sommerferien, Herbstferien, wenn sie alles so mit dabei tun, aber wir wollen irgendwas machen. Wir wollen auch was mit der Wiese machen, dass wir uns an der Wiese treffen. Das wäre dann halt der zweite Sonntag. Und nicht der dritte Samstag im Monat. Deswegen ist der Dezembertermin noch offen.
Ein sehr aktiver Verein nach wie vor, der jetzt in neue Hände weitergegeben wurde. Ein paar mehr Infos schreibe ich noch in meinen Artikel, den ich aus diesem Gespräch praktisch rausnehmen möchte. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, Frau Behrendt. Das war sehr interessant und hat mir einen guten Einblick darüber gegeben, wie wichtig auch professionelle Begleitung in solchen Krisensituationen sein kann.
Definitiv. Nicht muss, aber kann. Genau, und das ist das, was wir auch anbieten. Genau. Ja, vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Und ich habe wieder mehr erzählt, als ich wollte.
Dafür habe ich Sie eingeladen. Vielen Dank, Frau Behrendt.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne mal eine gute Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Schreibt einen Kommentar oder erzählt euren Freunden oder eurer Familie davon. Uns gibt's kostenlos zu hören auf rn.de/podcast oder auf allen möglichen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Viele Grüße aus der Redaktion. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.